Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Papa, mein Schwiegervater hat total viel Ahnung von Autos. Der hilft uns immer, wenn mit unserem kleinen Auto etwas nicht in Ordnung ist. Mama, meine Schwiegermutter kocht wie ein Fünf-Sterne-Koch. Ich habe schon so viel von ihr gelernt. Dieser Prediger bringt es so richtig auf den Punkt. Bei dem finde ich immer etwas, das mich als Gottes Wort wirklich anspricht. Deine Schwester hat eine Eins im Abschlussexamen. Sie ist wirklich so intelligent. Ich bin stolz auf sie. Guck dir deinen Bruder an, wie der Schlittschuh läuft, als wäre das Eis nicht glatt, sondern mit ihm verwachsen. Deine Cousine ist eine tolle Mutter und die Kinder sind so geraten. Eine Freude ist das. Na, wie geht Ihnen das so bei solchen Sätzen? Ich denke, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die einen stören solche Aussagen nicht, die anderen schon. Das liegt daran, dass sie immer den Vergleich hören, obwohl er gar nicht genannt ist. Für die ist die heutige Predigt bestimmt. Alle anderen können jetzt nach Hause gehen. Oder nein, sie können auch hier bleiben, weil sie dann möglicherweise die anderen besser verstehen, wenn die anderen mal wieder anscheinend aus heiterem Himmel gekränkt sind und einschnappen. Unser Predigttext führt uns in eine Situation einer solchen Spannung. Paulus ist alt geworden. Außerdem ist er im Gefängnis. Nicht, weil er anderen etwas weggenommen hätte, sondern weil er es nicht lassen konnte auszuteilen, nämlich das Wort Gottes, die Botschaft von Jesus, von seinem Kreuz und seiner Auferstehung. Paulus hört von seiner Gemeinde, der in Philippi, dass auch dort Menschen an seiner Stelle Verantwortung übernommen haben. Er kann nicht, denn er sitzt im Knast, also treten andere ein. Nebenbei eine schöne Gewissheit, dass selbst Paulus entbehrlich war. Es ging auch ohne ihn. Aber bei einigen gibt es einen Zungenschlag, der eigentlich nicht zur Gemeinde passt. Da kommen Prediger in die Gemeinde, die wollen auch gern so berühmt sein wie Paulus. Sie sind neidisch. Jetzt wittern sie ihre Chance und darum sticheln sie, wenn euer Paulus im Gefängnis sitzt, ist Gott bestimmt nicht wirklich an seiner Seite. Wenn er jetzt leiden muss, wie kann er dann Gottes Werkzeug sein? Das kann ja wohl nicht sein. Wenn er noch Gottes Werkzeug wäre, würde der Herr es bestimmt nicht zulassen, dass er da sinnlos im Gefängnis hockt und kaltgestellt ist. So reden sie. Davon hört Paulus und greift das in einem Brief an die Gemeinde auf. Ich lese aus dem Philipperbrief Kapitel 1, die Verse 12 bis 21. Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen, meine Lage hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch gefördert. Den Beamten am Palast des Gouverneurs und allen anderen ist hier nämlich bewusst geworden, ich bin deswegen in Haft, weil ich zu Christus gehöre. Und viele Brüder und Schwestern, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden das Wort ohne Furcht. Einige verkünden Christus zwar, weil sie neidisch auf mich sind und Streit mit mir suchen, aber bei anderen geschieht es durchaus mit gutem Willen. Sie tun es aus Liebe. Denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkünden, meinen es nicht ehrlich. Sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. Was soll's? Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Aber auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben, denn ich weiß, alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen. Darin bestärken mich auch eure Gebete und der Geist, mit dem Jesus selbst mich ausstattet. Ja, es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nicht lächerlich mache. Im Gegenteil. Durch das, was mit mir geschieht, soll in aller Öffentlichkeit Christus groß gemacht werden. Dies galt schon immer und es gilt auch jetzt. Und dabei kommt es nicht darauf an, ob ich am Leben bleibe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Gebeten, Herr, dein Wort ist unseres Herzens Freude und Trost. Segne dein Wort an uns heute Morgen. Amen. Zwei Gedanken zu diesem Text, liebe Gemeinde. Zunächst Leben mit Perspektive. Paulus leidet. Er redet nicht seine Gefangenschaft schön. Er ist gefangen und kaltgestellt. Und doch wird ihm zweierlei in seiner Gefangenschaft deutlich. Der, zu dem ich gehöre, der kann selbst in dieser Situation handeln. Ich trage meine Fesseln für Christus, schreibt er. Das wissen inzwischen alle. Er handelt nicht etwa, obwohl ich leide, sondern er handelt gerade, indem ich leide. will sagen, Glück und Segen sind für Paulus nicht die Abwesenheit von Leid. Und das andere ist eine Frage, die in der Haft aufkommt. Es ist eine wichtige Frage, vor der vielleicht irgendwann jeder Mensch einmal steht. Wovon lebe ich wirklich? Was trägt mich, wenn das Gewohnte nicht mehr hält? Diese Frage kommt sonst nicht so auf, jedenfalls nicht in letzter Konsequenz und dieser Radikalität. Das kann man verstehen. Solche Gefangenschaften gibt es mit ganz verschiedenen Gesichtern, auch für uns. Wenn Trauer uns überfällt oder Krankheit, wenn Beziehungen zu Eltern und Partnern, Kindern und Freunden durch Streit zerbrechen, den Verlust und den Misserfolg, das sind so unsere Gefangenschaften. Und die Frage, die sich dann stellt, ist die, wovon lebe ich wirklich und wofür? Paulus findet seine Antwort und schreibt, das Ziel meines Lebens ist, Christus nah zu sein in allem. Wenn ich ihn wirklich an meiner Seite spüre, dann weiß ich mich sicher, egal was kommt. Und das kann selbst der Tod nicht verhindern, im Gegenteil. Wissen Sie, Katharina von Bora, Luthers Frau, als sie 1552 mit ihren Kindern vor der Pest aus Wittenberg nach Torgau flieht, hat sie einen schweren Unfall mit dem Pferdewagen. 3 Monate liegt sie im Sterben. Ihre Kinder haben später einen Satz von ihr aus dieser Zeit bewahrt und weitererzählt, der hieß, ich will an Christus kleben, wie die Klette am Kleid. Wovon lebe ich wirklich? Was hat oberste Priorität? Ich will an Christus kleben, sagt Katharina. Und Paulus, Christus ist mein Leben. Nun, man könnte diesen Satz missverstehen. Viele haben ihn missverstanden, als wäre demgegenüber alles andere nicht wichtig. Als würde Gott wollen, dass wir andere Lebensbereiche für ihn vernachlässigen. Aber Katharina war eine hingebungsvolle Mutter und eine kreative und umtriebige Geschäftsfrau. Natürlich waren ihr die Kinder wichtig, das Wichtigste auf der Welt. Es ist vielmehr so gemeint, wer einen festen Stand hat, kann anderen Halt geben. Du bist nicht Christ und Mutter oder Vater, Christ und auch Handwerker, Rentner, Arzt, Hausfrau oder Pfarrer, nicht Christ und Fußballer, Karnevalist, Oma oder Schüler. Nein, du bist es nicht und, sondern als. Christus ist mein Leben, will sagen, alles hat mit ihm zu tun. Was du bist, bist du als Christ. Ob du gerade ganz glücklich bist oder voller Angst, du bist es als Christ, als einer, der an ihm klebt wie die Klette am Kleid. Das ist gemeint, wenn Paulus sagt, Christus ist mein Leben. Dann und nur dann ist Sterben kein Verlust. Ein zweiter Gedanke. Die Jagd nach dem eigenen Ansehen. Paulus schreibt, was soll's, ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist, dass Christus verkündet wird. Kann man so denken? So ohne Neid? Offenbar geht das. Paulus steht in der Nachfolge seines Herrn, der nicht das Seine gesucht hat, nicht groß rauskommen wollte. Es ist, als wenn Paulus seinen Neidern zuruft, irrt euch nicht. Ihr werdet nicht dadurch groß, dass ihr andere klein macht. Das ist oft die Versuchung, aus dem Vergleich zu leben, andere schlecht machen und meinen, damit selbst besser dazustehen. Politisch erleben wir das immer wieder. Parteien und politische Akteure, die andere madig machen und sich einbilden, dass sie selbst dadurch besser sind, nur weil sie sagen, was andere falsch machen. Nun, es funktioniert ja leider. Über Adolf Hitler haben die Menschen gesagt, der tut wenigstens, was er ankündigt. Na, Gleiches hört man heute über manchen internationalen Politiker auch. Das scheint dann wichtiger zu sein als die Frage, ob das, was er tut, wirklich gut ist und gerecht. Aber das führt uns zu weit. Wissen Sie, wir spielen im Moment zu Hause mal wieder exzessiv Monopoly. Unser Karl hatte neulich, als er Anne und mich so richtig abgezockt hatte, das unvorstellbare Vermögen von 113.000 D-Mark angehäuft. Wer das Spiel kennt, weiß, das ist wirklich unglaublich viel. Wenn er dann auf die Straße eines anderen kam, war Bezahlen kein Problem. Es war nicht einmal ärgerlich für ihn. Er hat aus dem Vollen geschöpft. Ich will es mal übertragen und so sagen, wer weiß, dass er im Plus ist, kann leicht draufzahlen. Was passiert hier eigentlich in unserem Predigtext? Wir stehen im Grunde mit Paulus in seiner Zelle und bekommen etwas gesagt und gezeigt, eine Tür hinaus aus der inneren Gefangenschaft. Aber wer genau hinsieht, erkennt, dass es zwei Türen sind. Die beiden Türen sehen ganz gleich aus, sie sind ganz dicht nebeneinander. Auf beiden steht dieser Satz: Hauptsache ist, dass Christus verkündet wird. Die eine Tür führt tatsächlich in die Freiheit, die andere aber noch tiefer in das Gefängnis hinein. Bleiben wir einen Moment vor dieser zweiten Tür stehen. Es ist eine christliche Tugend, nicht neidisch und eitel zu sein, das steht fest. Und es lebt sich auch besser ohne Neid und ohne falschen Stolz, das ist auch klar, denn der andere merkt ja dummerweise meinen Neid in der Regel nicht, der tut nur mir weh. Aber wie kommt man dahin? Wie werde ich ruhig darüber, dass es neben mir andere gibt, die bessere Väter sind als ich, sprühendere Pfarrer, schönere Männer, bessere Sänger, klügere, erfolgreichere Menschen? Das ist die Frage, die sich mit den beiden Türen verbindet. Wie komme ich dahin? Was nun erwartet dich hinter dieser zweiten Tür? Leider ein Missverständnis. Das schreckliche Missverständnis: ich bin nicht wichtig. Ich bin nur ein kleines Zahnrad im großen Getriebe, und wenn Paulus die Gemeinde als Leib Christi bezeichnet zum Beispiel, dann bin ich eine Hautschuppe, ein Fingernagel, ein Haar. Das macht nichts. Ich will mich klein machen für ihn. Na, das ist ehrenhaft, hä? Und etwas, das man in christlichen Kreisen immer wieder hört, aber so fromm es klingt, so falsch und im Grunde unchristlich ist es, denn es widerspricht dem Kreuz als dem Liebesbeweis Gottes an dich. Denn eine solche Haltung wird geboren aus dem Gefühl der Selbstverachtung. Ich bin es eh nicht wert, bin nur eine Hautschuppe. Paulus mahnt, und das ist die zweite Tür, die in die Freiheit: nimm dich wichtig. Denn an keiner Stelle, an der Paulus das wunderbare Bild des Körpers, des Leibes für die Gemeinde benutzt, ist von Hautschuppen oder Fingernägeln die Rede, sondern von Augen, Ohren, Händen und Mündern und Füßen. Um es noch einmal mit Monopoly zu sagen: wer uneinholbar und haushoch im Plus ist, kann zahlen, ohne sich zu ärgern. Liebe Gemeinde, wer für Christus leben will, aus eigener Kraft, wird daran zerbrechen. Er will im Grunde gar nicht, dass du für ihn lebst, sondern er will dein Leben sein. Du musst dich nicht opfern. Das ist sein Amt. Er hat sich für dich geopfert am Kreuz, damit du frei ausgehst. Er will dein Leben sein. Tritt in den Hintergrund, wenn es dran ist, aber tu es aus dem Bewusstsein, geliebt und wertgeachtet zu sein, und nicht, weil du denkst, ich bin nicht wichtig und nur eine Hautschuppe. Wer das von sich weiß, muss nicht ängstlich zusehen, vorzukommen, denn er kommt vor. Du bist im Plus, selbst wenn andere dich abwerten. Er will dein Leben sein, dein Wert, dein Schatz, dein Gut. Das ist die Tür in die Freiheit. Wir beten: Herr Jesus, reinige unsere Motive. Hilf uns, dir zu glauben, dass du uns meinst mit deiner Liebe. Gib doch, dass wir uns selbst so sehen können, wie du uns siehst, geliebt und wertvoll. Hilf uns, gegen den Neid und den Stolz in unseren Familien und in der Gemeinde, in der Gesellschaft und in unserem persönlichen Umfeld. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.